Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 29. Juli. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Chronik lesen wir von Kapitel 24, Vers 1 bis Kapitel 25, Vers 16. König Joasch und die Renovierung des Tempels. Joasch war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibja und stammte aus Beerscheba. Joasch tat, was dem Herrn gefällt, solange der Priester Jojada lebte. Er heiratete zwei Frauen, die Jojada für ihn auswählte, und hatte mit ihnen mehrere Söhne und Töchter. Nach einiger Zeit beschloss Joasch, das Haus des Herrn zu renovieren. Er rief die Priester und Leviten zu sich und sagte zu ihnen: Geht in alle Städte in Juda und sammelt Geld von den Israeliten, damit wir jedes Jahr die nötigen Reparaturen am Tempel eures Gottes durchführen können. Beeilt euch damit. Aber die Leviten ließen sich Zeit. Deshalb ließ der König den Oberpriester Jojada zu sich kommen und hielt ihm vor: Mose, der Bevollmächtigte Gottes, und die ganze Gemeinde haben seinerzeit den Israeliten eine Abgabe für das heilige Zelt auferlegt. Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass die Leviten diese Abgabe in Juda und Jerusalem einsammeln? Atalja, dieses schändliche Weib, ihre Anhänger haben den Tempel verfallen lassen. Sie haben sogar die Gaben, die für das Haus des Herrn geweiht waren, für die Bale verwendet. Auf Befehl des Königs wurde ein Kasten angefertigt und am Tor des Tempelbereichs aufgestellt. Dann wurde in Juda und Jerusalem bekannt gegeben, dass jeder die Abgabe herbeibringen sollte, die Mose, der Bevollmächtigte Gottes, damals in der Wüste den Israeliten auferlegt hatte. Der Aufruf wurde von den führenden Männern Israels und dem ganzen Volk mit Freude aufgenommen. Sie brachten ihre Beiträge und steckten sie in den Kasten, bis er voll war. Täglich mussten die Leviten im Auftrag des Königs nachprüfen. Wenn sie sahen, dass viel Geld im Kasten war, kamen der Schreiber des Königs und ein Beauftragter des Oberpriesters. Sie leerten gemeinsam den Kasten aus und brachten ihn dann an seinen Platz zurück. Auf diese Weise kam sehr viel Geld zusammen. Der König und Jojada übergaben das Geld den Meistern, die für die Bauarbeiten am Tempel verantwortlich waren. Diese stellten Steinmetzen und Zimmerleute sowie Eisen- und Kupferschmiede an, die den Tempel renovieren und alle Schäden beseitigen sollten. Sie alle gingen ans Werk und die Arbeit machte gute Fortschritte. Sie machten den Tempel wieder so schön und fest, wie er ursprünglich gewesen war. Als alle Arbeiten abgeschlossen waren, brachten die Meister das übrig gebliebene Geld dem König und Jojada zurück. Jojada ließ davon Tempelgeräte herstellen, Schalen und andere goldene und silberne Gefäße, wie sie für den Gottesdienst und bei den Opfern gebraucht wurden. Solange Jojada lebte, wurden im Tempel regelmäßig Brandopfer dargebracht. Jojada wurde sehr alt, er starb mit 130 Jahren, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben. Er wurde in der Davidsstadt an der Seite der Könige bestattet, in Anerkennung seines Dienstes in Israel für Gott und seinen Tempel. König Joasch verlässt den rechten Weg. Nach dem Tod von Jojada kamen die führenden Männer von Juda zum König und machten ihm ihre Aufwartung. Von da an ließ er sich von ihnen beraten. Das führte dazu, dass die Leute von Juda aufhörten, in den Tempel des Herrn zu gehen und den Gott ihrer Vorfahren zu verehren. Stattdessen beteten sie wieder vor den geweihten Pfählen und Götzenbildern. Weil sie sich damit vor dem Herrn schuldig machten, wurde er zornig auf Juda und Jerusalem. Er schickte ihnen Propheten, um sie zu warnen und zu ihm zurückzurufen. Aber niemand hörte auf sie. Da nahm der Geist Gottes Besitz von Sechaja, dem Sohn des Priesters Jojada, so dass er vor das Volk hintrat und rief: So spricht der Herr. Warum übertretet ihr meine Gebote und bringt euch selbst um euer Glück? Ihr habt mich verlassen, jetzt verlasse ich euch. Darauf taten sich die Gegner Sechajas zusammen und er wurde auf Befehl des Königs im Vorhof des Tempels gesteinigt. König Joasch dachte nicht mehr daran, wie viel er Sechajas Vater Jojada verdankte, und ließ den Sohn umbringen. Ehe Sechaja starb, rief er noch: Der Herr sieht es und wird es vergelten. Am Anfang des nächsten Jahres rückte eine Heeresgruppe der Syrer gegen Joasch heran und drang in Juda und Jerusalem ein. Alle führenden Männer von Juda wurden getötet und ihr ganzer Besitz als Beute zum König von Syrien nach Damaskus gebracht. Obwohl die Syrer nur mit einem kleinen Heer gekommen waren, konnten sie die große Streitmacht von Juda besiegen, denn der Herr gab die Leute von Juda in ihre Hand, weil sie sich von ihm, dem Gott ihrer Väter, abgewandt hatten. So vollzogen die Syrer sein Strafgericht an Joasch. Als sie wieder abzogen, ließen sie Joasch schwer verwundet zurück. Seine Hofleute verschworen sich gegen ihn wegen des Mordes am Sohn des Priesters Jojada und erschlugen ihn auf seinem Krankenlager. Er wurde in der Davidsstadt bestattet, aber nicht in der Grabstätte der anderen Könige. Die Anstifter der Verschwörung waren Josachar, der Sohn der Ammoniterin Schimat, und Josabat, der Sohn der Moabiterin Schomer. Die Liste seiner Söhne, die vielen Prophetenworte gegen ihn und der Bericht über die Renovierung des Tempels stehen in den ausführlichen Erläuterungen zum Buch von den Königen. Sein Sohn Amasja wurde sein Nachfolger. König Amasja. Amasja war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan und stammte aus Jerusalem. Er tat, was dem Herrn gefällt, aber er hielt nicht mit ungeteiltem Herzen zu ihm. Nachdem er die Herrschaft fest in die Hand bekommen hatte, ließ er die Hofleute töten, die seinen Vater Joasch ermordet hatten. Ihre Söhne aber verschonte er, weil im Gesetzbuch Moses das Gebot des Herrn steht: Die Eltern sollen nicht für die Schuld ihrer Kinder sterben und die Kinder nicht für die Schuld ihrer Eltern. Jeder soll nur für seine eigene Schuld bestraft werden. Amasjas Krieg gegen Edom. Amasja rief die Männer der Stämme Juda und Benjamin aus dem ganzen Land zusammen. Er ordnete sie nach Sippen und unterstellte sie dem Befehl von Hauptleuten und Obersten. Als alle Männer ab 20 Jahre gezählt waren, zeigte sich, dass er über ein Heer von 300.000 kriegstüchtigen Leuten verfügte, die alle mit Schild und Speer bewaffnet waren. Außerdem ließ der König für 100 Zentner Silber noch 100.000 Söldner aus dem Nordreich Israel anwerben. Aber ein Prophet kam zu Amasja und sagte zu ihm: »Mein König, du solltest die Kriegsleute aus Israel zu Hause lassen. Der Herr steht nicht auf der Seite dieser Ephraimiter aus dem Nordreich. Wenn du sie mitnimmst, kannst du dich noch so mutig in den Kampf stürzen, Gott wird dafür sorgen, dass du deinen Feinden unterliegst. Denn er kann beides, dir helfen und dich zu Fall bringen.« »Und was wird aus den 100 Zentnern Silber, die ich den Söldnern aus Israel gegeben habe?« fragte Amasja den Propheten. Er antwortete: »Der Herr kann dir viel mehr als das wiedergeben.« Da entließ Amasja die Söldner aus Ephraim und schickte sie in ihr Land zurück. Sie waren deshalb über Juda sehr verärgert und zogen voller Wut wieder heim. Amasja nahm all seinen Mut zusammen und führte seine Leute in den Kampf. Sie zogen ins Salztal und besiegten dort die Edomiter, von denen 10.000 fielen. Weitere 10.000 Edomiter wurden gefangen genommen. Die Männer von Juda führten die Gefangenen auf einen hohen Felsen und stürzten sie von dort hinunter, sodass sie alle zerschmettert wurden. Inzwischen aber überfielen die Söldner, die Amasja zurückgeschickt hatte, die Städte von Juda zwischen Samaria und Bethoron. Sie töteten dabei 3.000 Männer und schleppten viel Beute fort. Als Amasja mit seinem Sieg über die Edomiter heimkehrte, brachte er deren Götterbilder mit. Er stellte sie als seine eigenen Götter auf, warf sich vor ihnen nieder und verbrannte ihnen Räucheropfer. Deshalb wurde der Herr zornig auf ihn. Er schickte einen Propheten zu ihm und ließ ihm sagen: »Warum suchst du Hilfe bei diesen Göttern, die ihr Volk nicht vor dir beschützen konnten?« Aber Amasja fiel dem Propheten ins Wort und rief: »Habe ich dich etwa als meinen Ratgeber eingesetzt? Hör auf, wenn du keine Schläge bekommen willst.« Da richtete der Prophet seine Botschaft nicht weiter aus. Er sagte nur noch: »Ich weiß, der Herr hat deinen Untergang beschlossen, weil du dich diesen fremden Göttern zugewandt und nicht auf mich gehört hast.« Wir lesen aus dem Römerbrief Kapitel 12. Unser Leben als Gottesdienst. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Gaben und Dienste in der Gemeinde. In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch so viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Zähne setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Weisungen für ein Leben aus der Liebe. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden, und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern haltet Gemeinschaft mit den Verachteten. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen im Frieden. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften: Ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort: Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Aus Psalm 22, die Verse 20 bis 32. Bleib nicht fern von mir, Herr. Du bist mein Retter, komm und hilf mir. Rette mich vor dem Schwert meiner Feinde, rette mein Leben vor der Hundemeute. Reiß mich aus dem Rachen des Löwen, rette mich vor den Hörnern der wilden Stiere. Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern von dir erzählen, in der Gemeinde will ich dich preisen. Die ihr zum Herrn gehört, preist ihn. Alle Nachkommen Jakobs, ehrt ihn. Ganz Israel soll ihn anbeten. Kein Elender ist dem Herrn zu gering. Mein Geschrei war ihm nicht lästig. Er wandte sich nicht von mir ab, sondern hörte auf meinen Hilferuf. Darum danke ich dir, Herr, vor der ganzen Gemeinde. Vor den Augen aller, die dich ehren, bringe ich dir die Opfer, die ich dir versprochen habe. Die Armen sollen sich satt essen, die nach dir, Herr, fragen, sollen Loblieder singen, immer möge es ihnen gut gehen. Alle Völker sollen zur Einsicht kommen, von allen Enden der Erde sollen sie zum Herrn umkehren und sich vor ihm niederwerfen. Denn der Herr ist König, er herrscht über alle Völker. Vor ihm müssen die Mächtigen sich beugen, alle Sterblichen sollen ihn ehren, alle, die hinunter müssen ins Grab. Auch die kommende Generation soll ihm dienen, sie soll hören, was er getan hat. Und sie soll ihren Nachkommen weitererzählen, wie der Herr eingegriffen hat, wie treu er ist. Aus Sprüche 20, die Verse 8 bis 10. Wenn der König Gericht hält, findet sein Blick jeden Verbrecher heraus. Welcher Mensch kann von sich behaupten, ich habe ein reines Gewissen, ich bin meine Fehler losgeworden? Zweierlei Maß, zweierlei Gewicht, der Herr hasst beides.